Sehr geehrter lieber Bernhard Worm, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber Armin, sehr geehrter Herr Innenminister, lieber Herbert, liebe Mitglieder der Familie Arnold, meine sehr verehrten Damen und Herren, selten wurde ich als Vorsitzende einer Partei so schwungvoll auf die Bühne gespielt und es macht, glaube ich, in einer unnachahmlichen Art und Weise deutlich, dass in der Tat das C und vor allen Dingen das, was sich mit dem C verbindet, absolut zeitlos ist und dass es bei der Bewahrung des Cs nicht darum geht, an der Form festzuhalten, sondern den Inhalt immer wieder neu zu interpretieren. Und deswegen ein herzliches Dankeschön für dieses wundervolle Musikstück. Ministerpräsident Armin Laschet hat eben ja zu Recht schon auf das Lebenswerk von Karl Arnold geblickt. Er hat dargelegt, was Karl Arnold für Nordrhein-Westfalen bedeutet, aber eben weit über Nordrhein-Westfalen hinaus. Und das hat vielleicht auch etwas damit zu tun, dass ich in diesem Bundesland, dass ich in Nordrhein-Westfalen gerade nach dem Zweiten Weltkrieg so viele Fragen ergeben haben, die in der einen oder anderen Art und Weise hätten gelöst werden können, die aber in einer Art gelöst worden sind, wie sie unser Leben heute in der Bundesrepublik Deutschland und weit darüber hinaus in Europa gestalten. Und dass es insbesondere Männer und Frauen auch hier aus der Erfahrungswelt des rheinischen Katholizismus waren, dass es insbesondere Männer und Frauen waren hier aus Nordrhein-Westfalen, die diese Weichen so gestellt haben. Und das ist etwas, was uns ja verbindet, dass wir beide aus einer Region kommen, die Montanregion ist, beide aus einer Region kommen, die weiß, was es bedeutet hat in der Vergangenheit, wenn Deutschland und Frankreich sich um so etwas wie Kohle nicht nur gestritten haben, sondern Kriege darum geführt haben. Und wie ungeheuer revolutionär eigentlich dieser Impuls von Karl Arnold damals nach dem Zweiten Weltkrieg war, zu sagen, wir müssen diesen ewigen Kreislauf von Interessen, von widerstreitenden Interessen und vor allen Dingen von der Art und Weise, von den Kriegen, die wir darum geführt haben, wir müssen diesen Kreislauf aus Hass durchbrechen und wir müssen etwas revolutionär anderes machen. Und dieses revolutionär anderes war in der Tat der Gedanke, wir machen es miteinander. Wir machen es miteinander in Europa. Der Grundgedanke der Montanunion, der Grundimpuls auch für die Europäische Union, so wie wir sie heute kennen, aber auch der revolutionäre Gedanke, wir machen es miteinander in der Sozialpartnerschaft. Ich meine, man muss sich einmal vorstellen, wie die Situation vor dem Zweiten Weltkrieg war. Man muss sich einmal vorstellen, woran auch die Weimarer Republik gescheitert ist, auch an sozialem Sprengsatz. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg zu sagen, ich stehe für eine Politik, die die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer an einen Tisch nimmt. Armin hat es eben zu Recht gesagt, nicht mehr dieses Modell zu fahren, die einen verhandeln drinnen und die anderen protestieren draußen, sondern zu sagen, wir nehmen das zusammen. Im Übrigen etwas, worum uns viele in der Welt beneiden und was auch in Europa noch nicht überall die Grundlage für die Zusammenarbeit ist. So etwas zu entwerfen, das kann nur jemand tun, der eine außerordentliche Persönlichkeit war und der in einer Art und Weise getragen worden ist von einem geistigen Fundament, das ihm die Flügel verliehen hat, weit über seine eigene Zeit hinausweg zu denken. Und das ist etwas, was man oft hört, wenn man über Karl Arnold spricht, dass er seiner Zeit immer ein gutes Stück voraus war. Und dass er auch mit seinen Ideen, auch das gehört zur Wahrheit dazu, auch in der CDU nicht immer nur Unterstützer gefunden hat, sondern dass die CDU, so wie sie geschaffen worden ist, wie sie entstanden ist in der jungen Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, eben auch entstanden ist in der Auseinandersetzung, und ich sage das im konstruktiven Sinne des Wortes, in der Auseinandersetzung, im Reiben auch von Karl Arnold und von Konrad Adenauer. Beide KAs gehören zur CDU hinzu. Und sie haben nicht dazu geführt, dass die CDU sich zerrissen hätte. Sie haben dazu geführt, dass beide ihre jeweiligen Spuren hinterlassen haben. Und dass die Auseinandersetzung mit der Position des jeweils anderen die CDU zu dem geformt hat, was sie heute ist. Im Übrigen in einer Zeit, und ich sage das ganz bewusst, auch wenige Tage vor einem Parteitag, wo man oft, wenn man in die Zeitungen blickt und das eine oder andere hört, das Gefühl hat, dass es für die CDU nur noch um die Frage gehen kann, entweder oder, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass der Gründungsimpuls der CDU als Union gerade ein anderer war, nämlich zu sagen, wir müssen über das Entweder-Oder hinwegkommen. Es muss das sowohl als auch sein, es muss das Verbindende sein. Es hat einen Grund, weshalb wir nie den Namen Partei getragen haben, sondern Union, weil wir aus der Vergangenheit, gerade auch der Weimarer Republik, gelernt haben. Und deswegen ist es auch gut an diesen Tagen, sich an Karl Arnold zu erinnern. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, Karl Arnold war jemand, der, Armin hat es eben gesagt, ganz plötzlich verstorben ist, wenige Tage vor einer Wahl. Und damals war, wenn ich es recht im Kopf habe, das Motto, mit dem der Wahlkampf dann trotzdem zu Ende geführt worden ist, wir machen in seinem Geiste weiter. Ich sage es jetzt mal mit meinen eigenen Worten. Und das ist der Impuls, den die Karl-Arnold-Stiftung über all die Jahre getragen hat. Bernhard Worms hat zu Recht darauf hingewiesen, da waren viele, viele gute Jahre dabei, aber es waren auch viele schwierige Jahre dabei. Stufen dabei, Hürden dabei. Hürden, an denen vielleicht manch andere Stiftung gestolpert wäre und aufgegeben hätte. Aber wenn man das eben gesehen hat, diesen Einführungsfilm, diesen neuen Impuls, dann hat man das Gefühl, dass die Karl-Arnold-Stiftung mit jeder Stufe, mit jeder Herausforderung, die sie vor sich hatte, eher nochmal was Zusätzliches an neuer Luft, an Dynamik und an Kreativität erlebt hat. Und das ist eigentlich das, was wir unter Wachsen auch verstehen. Und deswegen ist die Karl-Arnold-Stiftung aus meiner Sicht eine wirklich besondere Stiftung, der auch ein besonderer Dank gebührt. Und der insbesondere ein Dank gebührt, weil sie nicht nur in der Tradition verhaftet bleibt, sondern weil sie überlegt, in seinem Sinne weitermachen, was würde das und was bedeutet das denn mit Blick auf die Herausforderungen des Jahres 2019. Und die Art und Weise, wie sich das Bildungswerk und das Institut jetzt getrennt haben, aufstellen. Die Tatsache, dass sie sagen, wir müssen wieder stärker das Bewusstsein für Demokratie, für Toleranz, für Frieden fördern. Die Tatsache, dass das Institut sich insbesondere um die Kultur des Willkommens und der Teilhabe kümmert. Die Tatsache, dass sie vor Digitalisierung nicht zurückschrecken, sondern dass sie sie annehmen und sagen, ja, wir werden in Zukunft Bildung nur noch digital und in einer digitalisierten Welt auch an den Mann und an die Frau bringen können. Die Tatsache, dass sie nicht in ihrer Bildungsstätte bleiben, in Seminaren und sagen, ja, sollen doch die Menschen zu uns kommen und sich damit zufrieden geben, dass politische Bildung möglicherweise wieder ein Elitenprojekt wird, sondern dass sie in einer Art aufsuchenden sozialen Bildungsarbeit vor Ort gehen, nach Chorweiler. Und ich musste eben etwas lachen, weil ich da vor wenigen Monaten im vergangenen Jahr war. Ich stand auf einem dieser Hochhäuser und habe mir angeschaut, was manche Planer in den 70er Jahren auch angerichtet haben. Das muss man auch ganz offen sagen. Aber dass die CDU Chorweiler eine ist, die da vor Ort aktiv ist, die nicht sagt, naja, das ist aber jetzt nicht gerade das ideale Umfeld für die CDU, da halten wir uns mal vornehm zurück, sondern dass sie da hingeht, das ist der Geist von Karl Arnold. Und dazu brauchen wir Bildung, dazu brauchen wir Bewusstsein. Und ich sag mal, von einer anderen Ecke her kommend, jetzt auch als Präsidentin des Deutschen Volkshochschulverbandes, der ja in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiert. Der Deutsche Volkshochschulverband ist gegründet worden, oder die deutschen Volkshochschulen sind gegründet worden oder feiern ihren Geburtstag mit der Weimarer Verfassung, als das Thema Volksbildung unter Erwähnung der Volkshochschulen in diese Verfassung hineinkam. Und der Impuls damals war, das ist eine junge Republik nach der Kaiserzeit. Wir möchten, dass Menschen diese Republik mitgestalten. Und der Impuls hat sich damals vor allen Dingen aber auch auf die Vermittlung von Wissen konzentriert, weil man doch insbesondere mit Blick auf die Arbeiterschaft die Situation hatte, dass viele aus ihrer sozialen Situation heraus gar nicht in der Lage waren, Bildung wirklich zu erhalten, dass viele der Kinder gezwungen waren, sehr früh zu arbeiten, dass sie nicht die Möglichkeit hatten, eine höhere Schule zu besuchen. Deswegen haben sich damals Volkshochschulen gebildet, im wahrsten Sinne des Wortes als Hochschulen des Volkes, um diesen Impuls weiterzugeben, um zu sagen, wir machen ein offenes Angebot, damit Menschen lernen, damit sie Inhalte bekommen, damit sie Informationen bekommen und dadurch in der Lage sind, aktiv sich an der Gestaltung dieser Demokratie zu beteiligen. Heute haben wir bei der Bildungsarbeit eine andere Herausforderung. Denn es ist ja nicht mehr so, als ob Menschen von Informationen abgeschnitten wären. Jeder hat die Möglichkeit, im Rahmen der Systeme, die wir haben, unseres Bildungssystems, die wir haben, bis zum höchsten Abschluss kommen zu können. Die Möglichkeiten sind da. Dass sie heute in Deutschland immer noch zu stark an der eigenen sozialen Situation, an der Bildungsnähe oder Ferne des Elternhauses, ja manchmal auch am Geldbeutel hängen. Das ist etwas, was uns gerade als christliche Demokraten nicht ruhen lassen sollten, an dieser Stelle immer wieder nachzugehen und weiterzuarbeiten. Aber wenn man sich heute die Informationsquellen des Internets anschaut, dann ist es auch nicht so, dass man nicht mehr an Informationen herankäme. Die Informationen, das ist einer der großen Vorteile des Internets, sind frei zugänglich. Heute stellt sich doch die Herausforderung für Teilhabe in einer ganz anderen Art und Weise dar. Die Herausforderung für Teilhabe ist heute die Frage, über ein System hinwegzukommen, das der Soziologe Andreas Rickwitz beschrieben hat als eine Gesellschaft der Singularitäten. Jeder hat seine eigene Wahrheit, jeder hat seine eigenen Informationen, jeder bewegt sich nur noch in dem Kreis, wo er das liest, das hört, was er für richtig hält, was ihm gefällt. Und über diese Singularitäten hinwegzukommen, zum einen als Partei deutlich zu machen, Volkspartei zu sein, bedeutet eben nicht nur eine Ansammlung von größtmöglicher Zahl von Egos, sondern Volkspartei zu sein bedeutet, aus diesen Egos ein gemeinsames Wir zu formulieren. Und das gilt ja nicht nur für Volkspartei, sondern als ein Teil, ein Akteur in der politischen Willensbildung, sondern das gilt für unsere Gesellschaft insgesamt. Das ist die große Herausforderung, vor der wir stehen. Und deswegen ist es richtig, dass die Karl-Arnold-Stiftung sagt, wir gehen vor Ort zu denen, die an diesem Prozess zurzeit nicht teilhaben, aus welchen Gründen auch immer. Und deswegen ist die Frage, die sich auch für die Zukunft, für die Karl-Arnold-Stiftung stellt, die Aufgabe, die sich stellt, zum einen die Definition und auch das Auseinandersetzen mit der Frage, was heißt eigentlich Bildung in einer digitalisierten Welt? Was ist unser Ideal vom selbstbewussten, selbstbestimmten Menschen in einer digitalisierten Welt? Dieses Ideal kann sich ja nicht nur darin erschrecken, dass wir jemand beibringen, wie er Google bedient oder wie er eine Suchmaschine bedient, um irgendwie an Informationen heranzukommen. Sondern diese Welt verlangt doch von einem selbstbewussten und selbstbestimmten Menschen, dass er weiß, wie sie funktioniert, wie die Regeln sind. Dass er weiß, warum er in eine Suchmaschine geht, er vielleicht immer andere Ergebnisse bekommt als sein Gegenüber, der nach dem gleichen Kontext sucht. Dass er weiß, wo die Möglichkeiten liegen, die man nutzen kann, aber eben auch, wo die Gefahren liegen, missbraucht und manipuliert zu werden. Und deswegen ist doch der Punkt der Bildungspolitik heute vielleicht wieder stärker als früher, gar nicht mehr so sehr die Wissensvermittlung in einer Zeit, wo man das Gefühl hat, das Wissen erneuert sich in einer unglaublich hohen Geschwindigkeit, sondern die Fähigkeit einordnen zu können, Quellen benutzen zu können, sich selbst ein Bild machen zu können, hinter die Kulissen blicken zu können, hinter die Prozesse blicken zu können und daraus seine eigene Meinung bilden zu können, daraus einen festen Standpunkt entwickeln zu können. Und das ist vielleicht der zweite entscheidende Punkt, nicht nur seine eigene Meinung einnehmen zu können, sondern auch wieder neu zu lernen, auszuhalten, im wahrsten Sinne des Wortes aushalten zu können, dass der andere eine andere Meinung hat. Das, was mir wirklich große Sorgen macht, im eigenen Umfeld und weit darüber hinaus, ist, dass wir augenscheinlich in einer Welt, in einer Gesellschaft, die für jeden Einzelnen ein Ausmaß an persönlicher Freiheit gebracht hat, wie wir sie in den Generationen vorher noch nie so gekannt haben, aber in dieser Zeit der scheinbar grenzenlosen Freiheit, es nicht mehr schaffen, dass wir diese Freiheit des anderen wirklich akzeptieren und auch aushalten können, wenn jemand eine Meinung vertritt, die nicht meine eigene ist. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, diesen politischen, diesen demokratischen Diskurs wieder einzuüben, zu akzeptieren, die Meinung des anderen, sie in Formen auszutragen, die nicht jedes Mal den Anklang eines persönlichen Blutbades haben, das da bei jeder Talkshow miteinander ausgerichtet wird oder angerichtet wird, sondern einen respektvollen Umgang miteinander. Das ist die große Herausforderung der heutigen Zeit. Und das... Und das setzt voraus, dass man eigentlich das kleine Einmaleins von guter Politik und auch von guter politischer Bildungsarbeit, das setzt voraus, dass man die Menschen zuerst einmal da abholt, wo sie stehen, in ihren Erfahrungen, in ihren Lebenskontexten. Mich hat eben sehr berührt in diesem Film die Aussage des syrischen Flüchtlings, als er gesagt hat, zu erleben, dass es, ich meine, Menschen, die vor einem Regime Assad geflüchtet sind, zu erleben, dass jemand sagt, hierher zu kommen und zu erfahren, dass ich Rechte habe, obwohl ich nur ein Flüchtling bin. Besser kann man Humanität nicht übersetzen. Aber eben Menschen dort abzuholen, wo sie sind, das heißt zuerst einmal, dass wir selbst auch die ein oder andere Schranke in unserem Kopf zur Seite legen müssen. Nämlich die Schranke, die uns, wenn wir uns Menschen betrachten und ihr Lebensumfeld betrachten, manchmal daran hindert, ihnen etwas zuzutrauen und sie zu reduzieren auf das, was sie vielleicht mit Blick auf ihre Lebensumwelt sind. Ich will das an zwei Beispielen deutlich machen. Es gibt eine Schule, die ist mittlerweile relativ berühmt, in Frankreich, in Paris, in einem Banlieue, ein Gymnasium, in dem engagierte Lehrerinnen und Lehrer ganz bewusst gesagt haben, wir unterrichten dort, und wir bieten das an, wir unterrichten dort Griechisch und wir unterrichten Philosophie. Und alle haben gesagt, ihr seid wahnsinnig in einem Banlieue, in diesem sozialen Brennpunkt. Was wollt ihr da mit Griechisch und was wollt ihr da mit Philosophie? Aber die Erfahrung ist, dass diese Schule sich ungeheuer verändert hat, dass diese Schülerinnen und Schüler aus diesem Banlieue nicht weniger interessiert waren, nicht weniger intelligent waren, dass sie es aufgenommen haben und dass sie für sich ihre eigene Perspektive erweitert haben, dass sie zum ersten Mal gespürt haben, wir sind mehr als dieses Banlieue, in dem wir leben, wir können mehr, wir haben Fähigkeiten und es liegt an uns, was wir aus diesen Fähigkeiten machen. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist der Funke, den wir auch heute in unserer Gesellschaft brauchen, damit wir weiter wachsen können, damit wir weitermachen können im Geiste, wie es Karl Arnold uns vorgegeben hat. In diesem Sinne, 60 Jahre Karl Arnold Stiftung, wahrlich viel Grund, um stolz auf diese Arbeit zu sein, aber auch vor allen Dingen wahrlich viel Grund, um voller Mut und Enthusiasmus die nächsten 60 Jahre anzugehen. Vielen Dank.